Das Massaker. Er wurde in der Region der Petzenkönig genannt. Der Perschmannhof war der reichste und größte Hof in der Umgebung und zugleich der Wohnort der 15-köpfigen Großfamilie Sadonik mit Großeltern, Eltern, Kindern, Tanten, Neffen und Nichten. Bis 1932 gehörten der Perschmann und der Peternellhof, der nur einige hundert Meter bergauf liegt, zusammen, wurden allerdings nach der Weitergabe vom Vater an die Kinder zwischen den Brüdern Lukas und Anton Sadonik aufgeteilt. Auch der nahegelegene Cemerhof war familiär mit den Sadoniks verbunden. So lebte die Halbschwester von Anna Sadonik, Maria Kogoi, am Nachbarhof. Das Leben im Graben war durch eine familiäre und sich gegenseitig unterstützende Atmosphäre zwischen den Höfen geprägt. Allerdings war der Alltag mit körperlich anstrengender Arbeit verbunden. Jedes Familienmitglied, auch die Kinder, mussten tatkräftig mit anpacken, sodass die Kinder den langen Weg zur Schule ins Tal nur selten antraten. Der Perschmannhof, ein klassischer Bergbäuerinnenhof, verfügte über 9 Wirtschafts- und Wohngebäude. Fruchtbare Wiesen, Almen und Wälder umgaben das Bauernhaus. Schweine, Kühe und Hühner waren ebenso Teil der Einnahmequellen des Hofs, sowie der Anbau von Kartoffeln, Erbsen und Flachs. Die fruchtbaren Wiesen der Familie Sadonik sind heute einem riesigen Fichtenwald gewichen. Nachdem der Hof von den überlebenden Kindern alleine nicht mehr bewirtschaftet werden konnte, musste er verkauft werden. Der ehemalige Bauernhof wurde stillgelegt, was auch zu einer Wandlung der Kulturlandschaft um den Perschmannhof führte. Während des Kriegs galt der Hof als wichtiger Partisanenstützpunkt. Die einsame Lage, versteckt in den Wäldern und hochgelegen, bot eine gute Sicht ins Tal, die das Ausspähen feindlicher Einheiten ermöglichte. Auch die Größe des Hofes machte ihn zu einem beliebten Rückzugsort für die Kärntner slowenischen Partisaninnen. Hier fanden sie Verpflegung oder Unterschlupf, wenn der Winter zu hart war oder wenn einer der KameradInnen gesund gepflegt werden musste. Kurz vor Ende des Krieges. Die Niederlage der Deutschen war spürbar. Passierten jedoch am 25. April 1945 scheußliche Ereignisse am Perschmannhof. 4 Erwachsene und 7 Kinder der Familie Sadonik und Kogoi starben. Maja Hadelap erzählt in ihrem Buch Engel des Vergessens, wie der Partisan Tine die Atmosphäre am Vorabend des Massakers beschreibt.
Tine holt tief Luft. Ja, beim Perschmann, sagt er, da hätten sie jeden Tag auf die Meldung gewartet, dass der Krieg vorbei sei. Er und seine Kompanie hätten sich mit 2 weiteren Einheiten fast 3 Wochen lang in der Nähe des Hofes aufgehalten. Er habe schon damals gefunden, dass das unverantwortlich sei, aber das Kommando wollte abwarten. Die Partisanen hätten sogar tanzen geübt für den Frieden. So leichtfertig sei man gewesen, erzählt Tine.
War es der Leichtsinn der PartisanInnen, der zu diesem Massaker geführt hatte? Was spielte sich am 25. April 1945 am Perschmannhof ab? Und wie kam es zu diesem tragischen Vorfall? Jonas Kolb, Kustos des Museums, kann uns mehr davon erzählen.
Das Massaker ist mehr oder weniger so abgelaufen. Also es wurde in Klobasnitz, das ist der nächste Ort, irgendwie dort hinter der Bergkuppe, hinter der Topica. Dort war ein Teil des SS- und Polizeiregiments 13 stationiert, die eben ab 1944 hier in der Region beordert waren, explizit zur Bandenbekämpfung. Und dort wurde durch einen deutschnationalen Bauer wurde ein Viehdiebstahl gemeldet, dass Partisanen, Partisaninnen einen Ochsen entwendet, gestohlen hätten und den hierher zum Perschmannhof treiben würden. Also explizit irgendwie mit der Ortsangabe dann dazu. Und diese SS- und Polizeieinheit macht sich dann auf von Klobasnitz dann über den Luscha-Sattel, dort vorbei am Cemerhof, am Wippelhof, runter und kommt von hier, wo der ungefähr der Straßenverlauf ist, dann auch hierher zum Perschmannhof und sie überraschen tatsächlich eine Partisaneneinheit, die stationiert war oder sich aufgehalten hat hier zu dem Zeitpunkt, also die mit kompletten Kommandostab mehr oder weniger getagt hat. Und es kommt dann zu einem Feuergefecht. Es ist dabei irgendwie unklar, irgendwie, ob die Partisaninnen irgendwie das Feuer erwidert haben. Das ist irgendwie etwas, was irgendwie nicht so ganz geklärt ist. Auf jeden Fall zieht sich die Partisaneneinheit zurück hier rauf in die Wälder. Und die SS- und Polizeieinheit, die besetzt den Hof, plündert die Ausrüstung, die liegen gelassenen Waffen der Partisaninnen und plündert ebenso Verpflegung der Familie und zwingt dann auch die Familie selber, dass sie einen Ochsen anspannen mit einer Kalle und dass sie irgendwie dann hat, als die SS- und Polizeieinheit wieder abgezogen mit diesem Ochsenwagen und der Verpflegung der Familie drauf. Und sie verlässt irgendwie erstmal den Ort des Geschehens dann wieder und macht sich irgendwie zurück auf den Weg nach Klobasnitz. Und dort auf dem Luscha-Sattel kommt es zu einer Begegnung mit einer zweiten Partisaneneinheit, die also nichts mit der Partisaneneinheit zu tun hatte, die hier zu dem Zeitpunkt am Hof war. Und die standen sich irgendwie wenige Meter gegenüber und es kommt zu einem Feuergefecht, bei dem dann ein paar Mitglieder der SS- und Polizeieinheit fallen. Und als Racheakt mehr oder weniger dafür schickt dann der Kommandant eine kleine Gruppe von Personen, zwei oder vielleicht auch vier Personen, dann zurück hierher an den Hof. Und die verüben dann das Massaker an der Familie und plündern die gesamte restliche Ausrüstung des Hofes und brennen die Gebäude dann nieder dabei. Also das sind insgesamt dann 11 Personen der Familie hier ermordet worden. Also das Bauern-Ehepaar wurde ermordet, dann die Schwester des Bauern, auch die 88-jährige Großmutter, also die Altbäuerin und 7 der Kinder. 3 der Kinder der Bauersfamilie, 2 der Kinder der Schwester des Bauern und die beiden Kugoi-Kinder. Und 3 Kinder haben eben das Massaker überlebt. Teilweise schwer verwundet, also die Anna Sadonik beispielsweise, die hat sich unter dem Ofen dort im Ausstellungsraum versteckt und wurde hat mehrere Schusswunden gehabt, wurde gezielt irgendwie getroffen von zahlreichen Kugeln und deren Neffe, der Cyril Sadonik, der hat sich in der Küche versteckt hinterm Ofen und wurde nicht aufgefunden. Und der hat dann die beiden verwundeten Schwestern dann aus dem brennenden Haus herausgerettet und dann sind sie erstmal in den Wald geflohen.
Der Ablauf des schrecklichen Massakers und die Frage danach, wer die Menschen waren, die die Familie töteten, beides ist bis heute nicht ganz geklärt. Und auch heute noch unterliegt die Geschichte rund um die Vorfälle ganz unterschiedlichen Erzählungen.
Also ich erzähle das irgendwie vor dem Wissen irgendwie der Gerichtsakte bzw. der Zeugenbefragungen dazu, die in den 40er und 60er Jahren auch unter Angehörigen der SS- und Polizeieinheit geführt wurden. Also es wurden in den Ende der 40er Jahre und in den 60er Jahren wurden Prozesse geführt oder Untersuchungen durchgeführt, dass die Verantwortlichen für die Tat vor Gericht gezogen werden und bestraft werden. Aber diese diese Untersuchungen sind jeweils im Sand verlaufen. Also in Österreich, in der Österreichischen Republik ist nie jemand irgendwie für diese Tat zur Verantwortung gezogen worden. Es gab nur eine Verurteilung eines ungarischen Mitglieds der Einheit, der in Budapest zu lebenslanger Zwangsarbeit dann verurteilt worden ist, aber da ist es sehr unklar, dass das Urteil rechtskräftig und umgesetzt wurde. Also die Unterlagen darüber wurden gezielt vernichtet, von dem her ist auszugehen, dass das auch nicht passiert ist. Aber bei diesen Untersuchungen ist eben einwandfrei auch erwiesen worden, dass Angehörige der SS und Polizeieinheit dafür verantwortlich sind und dass sie die Morde begangen haben. Weil es, also wenn man sich irgendwie so in der lokalen Bevölkerung hier umhört, dann trifft man immer wieder auf die Geschichte irgendwie, dass letztendlich eigentlich die Partisanen und Partisaninnen selber irgendwie das Massaker verübt hätten und dafür verantwortlich sind.